Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Es gilt als das Stück der Saison und wird in dieser Spielzeit an rund 15 Theatern in Deutschland gezeigt. Gerade hat es am Theater Heilbronn Premiere gefeiert. Prima Facie, geschrieben von der australischen Juristin und Dramatikerin Susie Miller, beschäftigt sich mit dem Thema Vergewaltigung. Es ist ein Ein-Personen-Stück und erzählt die Geschichte der jungen, ehrgeizigen Strafrechtsanwältin Tessa Ensler. Ihr Spezialgebiet ist die Verteidigung von Männern, die wegen sexueller Übergriffe angeklagt sind. Meist erreicht sie einen Freispruch, denn obwohl dem ersten Anschein nach, das bedeutet prima facie, der Sachverhalt klar zu sein scheint, gelingt es ihr in der Regel, die Beweise zu erschüttern. Im Glauben an eine gerechte Gerichtsbarkeit sind die Prozesse wie ein Sport für sie, ein Spiel, das sie gewinnen will, bis sie selber Opfer einer Vergewaltigung wird. In diesem Podcast möchte ich Sie in diesen aufwühlenden zweistündigen Monolog einführen. Sarah Finkel, die Darstellerin der Tessa, wird dabei ebenso zu Wort kommen wie Regisseur Elias Perrich. Zur Expertise tragen die Heilbronner Landgerichtspräsidentin Agnes Aderholt und die Leiterin der Familienberatungsstelle Pro Familia Andrea Specht bei. Ich freue mich über Ihr Interesse und begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Katja Schlonski. Die junge Anwältin Tessa kommt aus einfachen Verhältnissen, wie man so sagt. Sie hat sich bis in die Elite vorgekämpft und genießt ihren Erfolg als Strafrechtsanwältin.
Vollblüter. Jeder Einzelne. Alle edel, alle teuer. Ich nicht. Aber auch ich bin hier. Auf das Rennen getrimmt, jeder Muskel aufgepumpt, trainiert und bereit für den Sprint. Ein Moment noch. Warte. Das Blut muss auf Temperatur sein, kurz vor dem Siedepunkt. In den Startlöchern stehen, dann erheben Sie sich und boxen auf. Zügeln, vorpreschen. Wissen, wann du dich zurücknimmst, den richtigen Moment für die Eröffnung findest. Sei sprungbereit, sobald die Anklage ins Stocken gerät. Sei gerüstet, beobachte, warte, die Nerven gespannt, 10 Gedankengänge gleichzeitig im Kopf. Das Blut pumpt, die Muskeln unter absoluter Anspannung. Du könntest springen. Geduld. Die Lücke kommt. Warte, warte, vorsichtig. Das gehört zu deinen Fähigkeiten. Die Ruhe davor. Und los geht's. Mein Instinkt treibt mich voran. Einspruch! Ich stehe auf, langsam. Alle Augen richten sich auf mich. Einspruch stattgegeben. Yes!
Sarah, inwieweit hast du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch bevor dieses Stück auf dich zukam?
Also es gibt zwei Phasen. Es gibt die Phase Sarah vor Prima Facie und mit Prima Facie. Ich habe davor auf jeden Fall mich immer schon dafür interessiert, bin ja große Feministin und große Frauenrechtlerin, habe die letzten, seit der MeToo-Debatte, die letzten Gerichtsprozesse zum Thema Übergriffe, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt auf jeden Fall mit beobachtet, mitgeguckt, geguckt, wie die Urteile fallen und seit Prima Facie nochmal einen anderen Blick drauf, da einen juristisch fundierteren Blick, glaube ich, also den man sich aneignen muss, um dieses Stück irgendwie zu spielen, glaube ich.
Wie hast du dir diesen Blick angeeignet?
Ich habe gelesen. Ich habe einfach tatsächlich gelesen. Ich habe Spotify nach Jura-Podcasts abgesucht und mir ein paar Vorlesungen angehört. Habe mit Freunden und Freundinnen gesprochen, die Juristen sind. Und habe halt einfach so viel wie möglich an lesbarem Material in die Finger bekommen. Also alles, was ich in die Finger bekommen habe, habe ich versucht, irgendwie zu lesen, soweit es ging.
Tessa Jane Ensler erscheint uns ja zunächst als starke Frau, die sich ihr Leben und ihren beruflichen Erfolg als Juristin auch erkämpft hat. Das ist ihr also wirklich nicht zugeflogen. Worauf gründet das, dass sie doch so stark ist?
Ich glaube, dass Menschen, die sich von, wie man im Amerikanischen so schön sagt, from dishwasher to millionaire oder eben von unteren Teilen der Gesellschaft, von bildungsferneren Schichten in höhere Schichten arbeiten müssen, dass die immer eine gewisse Stärke haben, weil der Weg beschwerlicher war. Und das ist bei Tessa genau das Gleiche. Sie kommt aus einer, ich würde mal, bildungsferneren Familie sagen und kämpft sich über diesen Willen zur Gerechtigkeit, den Glauben am System, wirklich in eine tolle Anwaltskanzlei, ist gekürte Strafverteidigerin Und das mit ungefähr, ich glaube, sie ist ungefähr 32, 30 im Stück.
Also in einem ähnlichen Alter wie Sarah, die gemeinsam mit Regisseur Elias Perich 6 intensive Probenwochen verbracht hat.
Prima Facie wird ja in dieser Spielzeit an vielen Häusern gespielt. Es hatte in Berlin gerade deutsche Erstaufführung und gilt als das Stück der Saison. Was zeichnet dieses Stück für dich aus?
In allererster Linie ist es natürlich das Thema, was gerade extrem trifft. Auch durch die ganzen Debatten, die in letzter Zeit, sei es um Till Lindemann oder ähnliche Fälle. Dann finde ich es hervorragend geschrieben. Also ich habe selten ein Stück gelesen, wo man schon beim Lesen Gänsehaut kriegt und kein Wort streichen will. Und man spürt, finde ich, in dem ganzen Stück auch, dass die Autorin genau weiß, wovon sie redet. Also sie war ja selber auch Juristin und Strafverteidigerin und genau mit solchen Fällen beschäftigt. Und das gibt's auch nicht so oft bei Theatertexten, dass man das Gefühl hat, es geht um ein Thema und das hat jemand geschrieben, die sich einfach bis ins Detail auskennt. Daran ist nichts erfunden.
Dieser Monolog, der lebt, du sagst es schon, ja, von seiner rhetorischen Finesse, seiner Stärke. Wie lässt sich das beschreiben, dieser Text? Was macht sie mit dem?
Ja, das Eigenartige an diesem Text ist, dass es ja eigentlich fast durchwegs Situationen beschreibt, in der mehrere Figuren agieren. Und die große Kunst an dem Text, aber auch an der Darstellung, liegt darin, dass man eigentlich vergisst, dass es nur eine Person ist, dass man diese ganzen Situationen und Menschen sieht und spürt und auch deren Gedanken mitkriegt. Und das ist sehr speziell an diesem Stück.
Die große Kunst in der Darstellung. Ja, Sarah, ganz klar, da muss ich nachfragen.
Du wirst die Bühne an diesem Abend ganz allein für dich haben. Wie bewältigst du das als Schauspielerin? So ein Monolog, der fast 2 Stunden dauert. Die Sprache ist auch nicht ganz einfach. Also wie lernt man so viel Text? Gibt es da Tricks? Gibt es da Eckpfeiler, an die du dich halten kannst?
Auf die Frage freue ich mich, weil zum ersten Mal in meiner Karriere kann ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Ich habe, glaube ich, einfach 6 Wochen nichts anderes getan. Es gab keinen Trick. Es war lernen, 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 üben, üben, üben. Habe ich so noch nie gemacht. Und ich glaube, Vorbereitung heißt Tee trinken, meditieren, Ruhe bewahren und darauf vertrauen, dass sich der Körper daran erinnert, was wir in den letzten 6 Wochen gemacht haben. Also dieses Mal muss ich tatsächlich sagen, ist auch für mich das Ding im ersten Blick etwas Unbewältigbares gewesen. Jetzt macht's Freude, aber ich habe großen Respekt.
Sie haben viel diskutiert während der Probenzeit. Fast automatisch lässt sich eine weibliche und eine männliche Perspektive vermuten. Aber für Elias Perich hat sich das nicht eingelöst.
Ich sag mal, als Mann macht mich das natürlich immer betroffen, weil man sozusagen wie in einer Art Mittäterschaft gerät per Geschlecht, wogegen ich mich sehr wehren würde. Das eine ist sozusagen eine männliche und eine weibliche Sicht. Da bin ich jetzt gar nicht mal so sicher, ob das jetzt bei dem Stück so einen Unterschied macht. Also mich betrifft das ja genauso. Und es, abgesehen davon gibt es natürlich auch Missbrauch bei Männern. Das Interessante an dem Stück finde ich, dass es den Fokus auf etwas legt, was ich vorher so noch nie gedacht habe. Nämlich, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, so wie alle Medien auch, dass man sagt, es gibt die Unschuldsvermutung und das ist ein heiliges Gut und es gibt sozusagen ein faires Gerichtsverfahren und das, was am Ende bei rauskommt, ist die Wahrheit. Und dieses Stück macht da etwas, was ich sehr provozierend finde und gleichzeitig sehr richtig und wichtig. Es sagt nämlich, bei dieser Art Fällen stimmt das so nicht. Also da ist das System falsch. Und vor allem sagt das Stück auch, man kann ein falsches System verbessern. Und es legt eigentlich sozusagen nicht den Fokus darauf, jedenfalls am Ende, ist es nun passiert oder nicht, weil wir erleben ja, dass es passiert ist, sondern wie ein System damit umgeht und dass das unter Umständen falsch ist.
Tessa erlebt im Stück eine Vergewaltigung durch ihren Kollegen Julian, mit dem sie zuvor schon eine Affäre hatte, Sex im Büro, es war auch Alkohol im Spiel. Als sie sich entschließt, Anzeige zu erstatten, weiß sie genau, was auf sie zukommt.
da bin ich, wie ich vom Metalldetektor abgetastet werde. Diesmal bin ich niemand. Da drüben kann ich die schwarzen Roben wehen sehen, Köpfe, die sich zueinander neigen, Papiere, Ordner, selbstbewusstes Gequatsche. Hat mich jemand von denen gesehen? Oh Gott, Kopf runter. Da bin ich, wie ich mit der Zeugenbetreuung zu den Aufzügen gehe. Da bin ich, Tessa Jane Ensler, diesmal ohne Anwaltsrobe. Das gleiche Gericht, keine Rüstung. So fühlt sich das also an. Da bin ich, wie ich mir die Nägel in das Handgelenk bohre. Da bin ich, wie ich zu den Aufzügen gehe, Blick zu Boden. Die Tür schließt sich, bing. Fachanwälte, Anwälte, Polizisten, raus, rein, raus, bing. Zweiter Stock, da bin ich, wie ich aus dem Aufzug aussteige, den Konferenzraum aufsuche. Da bin ich. In diesem kleinen, fensterlosen Raum, weißer Plastiktisch, wie ich warte. Seit 782 Tagen warte ich. Und nun, heute, ist es soweit.
An dieser Stelle möchte ich die Juristin ins Spiel bringen. Agnes Aderholt, Präsidentin des Landgerichts Heilbronn, erklärt mir zunächst noch einmal, was der sogenannte Anscheinsbeweis prima facie juristisch bedeutet.
Anscheinsbeweis bedeutet, dass es typische Situationen gibt, wo man davon ausgeht, dass etwas so und so abgelaufen ist. Also beispielsweise, wenn zwei Autos aufeinander stehen, dass also der hintere auf den vorderen aufgefahren ist und nicht der vordere auf den hinteren.
Was grundsätzlich gilt, das wissen auch juristische Laien, ist das Dubio pro reo, die Unschuldsvermutung im Zweifel für den Angeklagten.
Das Gericht versucht, den Sachverhalt aufzuklären, die Wahrheit zu ermitteln und sich eine Überzeugung zu verschaffen, wie das Geschehen ist, das verhandelt wird, eben wahr und was in Wirklichkeit geschehen ist. Man hat ja eigentlich immer unterschiedliche Darstellungen eines Sachverhalts, weil es ja das Erleben eines jeden Menschen widerspiegelt. Und wenn das Gericht zu der Überzeugung kommt, so und so ist es gewesen, dann kommt es auf dieses in dubio pro reo gar nicht an, sondern nur dann, wenn beim Gericht Zweifel bleiben, wie es gewesen ist. Wenn diese Zweifel bleiben, dann muss das Gericht im Zweifel für den Angeklagten entscheiden.
Agnes Aderholt ist keine Strafrechtlerin. Das ist dir wichtig zu betonen.
Was macht die Strafrechtler aus oder wie würden Sie das aus Ihrer Perspektive beschreiben? Denn das kommt ja im Stück auch vor, dass es immer irgendwie so ein bisschen um dieses Strafrecht geht, was eben innerhalb der Rechtsprechung ein besonderes Recht ist.
Bei der Strafrechtspflege geht es halt darum, jemanden für eine Tat zu bestrafen. Da ist das Kind im Grunde schon im Brunnen drin. Also es ist entweder ein Täter oder eben nicht. Und es geht dann darum, ihn gerecht und schuldangemessen zu bestrafen. Sie müssen sich ja dann auch in einer Verhandlung da entsprechend durchsetzen, was ja auch nicht einfach sein kann. Sie haben die Aufgabe eben auch zum Beispiel ein Opfer zu schützen. Also wenn die Verteidiger dann zu konfliktmäßig vorgehen, sind schon schwierige Situationen, wo man als Strafrichter eben sehr stark sein muss.
Sarah Finke sieht sich in der Rolle der Tessa als eine Art Dienerin des Systems, die sich als Verteidigerin von mutmaßlichen Vergewaltigern nur an Recht und Gesetz orientiert.
Also sie wendet auch keine Tricks an, sondern sie macht wirklich juristisch genau das Richtige. Das heißt, sie verrät niemanden, sie sagt auch konkret, ihr tun diese Frauen leid, aber es ist ihre Aufgabe. Und damit, glaube ich, spricht sie was Wichtiges an. Nicht jeder Strafverteidiger ist ein schlechter Mensch. Irgendwer muss verteidigen. Das ist das, was sie sozusagen immer wieder spiegelt. Dieses System kann nur funktionieren, wenn wir alle unsere Aufgabe haben und wenn wir alle unsere Rolle spielen. Es muss eine Verteidigung und eine Staatsanwaltschaft geben und einen Richter. Und jeder versucht, das bestmöglich zu machen. Und ich glaube, sie verrät da konkret niemanden, weil sie nach den Spielregeln spielt.
Tessa wird nun selbst zum Opfer. Ihr Kollege, mit dem sie gerade eine Affäre begonnen hat, vergewaltigt sie. Davor hatten die beiden auch einvernehmlich Sex und sie haben viel getrunken. Warum entscheidet sie sich eigentlich, Anzeige zu erstatten, obwohl sie ganz genau weiß, was da auf sie zukommt?
Weil es ungerecht ist. Es ist ungerecht, das ist das, was sie sagt.
Glaubst du, sie überschätzt sich auch, dass sie dem gewachsen ist?
Nö. Tessa glaubt an das System. Sie macht alles aus dem tiefen Gedanken und der verwurzelten Überzeugung, Gesetze sind gerecht.
Fakt ist, die wenigsten Frauen zeigen eine Vergewaltigung an. In vielen Fällen werden mutmaßliche Täter freigesprochen. Andrea Specht von der Beratungsstelle Pro Familia weiß warum.
Ein ganz großer Grund ist schon tatsächlich die Scham. Also damit, was man erlebt hat, auch wirklich nach außen zu gehen, das öffentlich zu machen. Und eine Anzeige bedeutet halt maximale Öffentlichkeit auch.
In welcher Verfasstheit wenden sich denn Frauen an ihre Beratungsstelle und welche Form der Unterstützung können sie dann bieten?
Ist ganz unterschiedlich. Also wir haben sowohl Frauen, Mädchen und Jugendliche auch, die ganz aktuell akut betroffen sind. Die sind dann wirklich eher auch noch sehr im Schock und vielleicht verängstigt, verwirrt, verstört, könnte man auch sagen, und brauchen ganz akut eine Krisenintervention und eine Versorgung. Unsere Einschätzung, würde ich jetzt von mir aus sagen, ist so Hälfte, Hälfte. Die andere Hälfte der Betroffenen sind tatsächlich ohne Altersbeschränkung, die zurückliegend Übergriffe erfahren haben, die Spätfolgen oder Symptome haben, kann man in dem Sinne sagen, Unterstützung brauchen. Und die dritte Gruppierung sind Frauen, das ist dann auch immer eher akuter, ist im Bereich häuslicher Gewalt, wenn es wirklich ganz akut um den Wohnungsverweis geht und über körperliche Übergriffe im häuslichen Umfeld. Die Frauen kommen natürlich auch sehr schockiert und brauchen ganz schnell Hilfe und mit einer hohen Symptomatik.
Raten Sie den Frauen eigentlich grundsätzlich zu einer Anzeige? Also das wird sicherlich auch individuell unterschiedlich sein, aber es gibt sicher eine Tendenz.
Nein, wir haben tatsächlich die Haltung aus ganz vielen Gründen, dass wenn Frauen kommen, die noch nicht angezeigt haben, das muss man auch unterscheiden, also es kommt ein großer Anteil auch der Betroffenen zu und sie haben schon angezeigt, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Und dann muss man eher schauen, was muss man jetzt ganz schnell tun. Wenn aber noch keine Anzeige gestellt ist, dann raten wir sehr, erstmal zu beraten und ganz viele Facetten abzuklären, um sich dann in Ruhe zu entscheiden, ob man anzeigt oder nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass immer wieder bewusst entschieden wird, nicht anzuzeigen, auch wenn sich das erstmal unverständlich anhört.
Landgerichtspräsidentin Agnes Aderholt kann nur bestätigen, dass eine Anzeige wegen Vergewaltigung und der womöglich nachfolgende Prozess nicht leicht sind für die Betroffenen.
Was sagen Sie aus Sicht einer Juristin? Braucht es Kraft und Mut, eine Vergewaltigung anzuzeigen? Also das tun ja wirklich nur sehr wenige Frauen.
Es braucht auf jeden Fall Kraft und Mut, allein deswegen, weil man ja gezwungen ist, sich anderen zu offenbaren, unbekannten Personen zu offenbaren. Also zunächst mal eben Ärzten, Polizisten, dann später diese Gerichtsverhandlung durchzustehen. Und das ist ja ohnehin ein Stress. Und dann noch so in diesem Intimbereich, das erfordert ganz viel Kraft und Mut.
Genau diese Erfahrung macht Tessa im Stück Prima Facie. Hier ein weiterer kurzer Szenenausschnitt, der zwischen Anzeige und Verhandlung spielt.
Das zweite Mal treffe ich Julian nach seiner Festnahme. Ein Nachmittag im Gerichtsfoyer. Ich weiß, wir sollten einfach aneinander vorbeigehen. Miteinander reden ist nicht erwünscht. Dummerweise sehe ich ihm direkt in die Augen. Ich erstarre. Wie kannst du mir das antun? Er wirkt überzeugend. Tessa, ich dachte, das zwischen uns wäre was Besonderes. Ich hab dir die Haare aus dem Gesicht gehalten, als du gekotzt hast, verdammte Scheiße. Aber das, was du da behauptest, sag mal, bist du verrückt geworden? Ich starre ihm in die Augen. Du weißt, was du getan hast. Ja, was auch immer das war. Ich bin kein Verbrecher, Tess. Das bin ich wirklich nicht. Auf jeden Fall bist du kein Opfer. Wenn du das tust, dann zerstörst du meine Karriere. Das ist dir doch bewusst, oder? Er geht. Kurz überlege ich, ob ich die Polizei anrufen soll. Ihn sagen, er hat gegen Kautionsauflagen verstoßen, mit mir gesprochen, aber mir ist es auch nicht erlaubt, mit ihm zu reden. Ich gehe aufs Klo, schließe die Tür, bleibe lange dort, kotze, wasche mir das Gesicht und ich weine und weine und weine und weine.
Beklemmend nah kommt uns diese Gefühlslage, vorgetragen im grauen Bühnenraum, der an einen Gerichtssaal erinnert. Das Stück wird in Heilbronn auf der großen Bühne gezeigt. Ursprünglich war ein kleinerer Rahmen geplant.
Die Herausforderungen für dich als Regisseur, diesen Soloabend nun auf die große Bühne zu stellen, war es eine Herausforderung?
Ja, natürlich schon, ja. Also es ist gemischt. Wir haben lustigerweise ganz am Anfang der Probenzeit öfter mal gesagt, eigentlich muss das auf eine große Bühne. So, also weil wir es einfach so wichtig fanden und auch so kraftvoll vom Stoff. Das hat man natürlich dann irgendwann vergessen, weil wir dann probten und wussten, es ist für die Box. Und als dann die Idee kam, das jetzt doch auf die große Bühne zu nehmen, haben wir natürlich erstmal auch also Schiss gekriegt, logischerweise, weil man denkt, oh Gott, hält es das aus, was wir da so fein erarbeitet haben? Und muss man jetzt noch wahnsinnig viel dazu tun, um es auf die große Bühne zu bringen? Es hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, dass es in gewisser Weise sogar eher noch einen Schub gab, also dass es sozusagen nicht unlösbare Schwierigkeiten gab, sondern man eher das Gefühl hatten, jetzt erst recht und jetzt gehen wir damit wirklich richtig raus. Also insofern bin ich sehr froh um diese Entscheidung.
Zurück zum Inhalt des Stücks und der implizierten Forderung, es muss sich was ändern im Rechtssystem. Dazu muss man wissen, dass sich das angloamerikanische Rechtssystem grundlegend von unserem unterscheidet. Dort ist nicht wie bei uns der Richter oder die Richterin federführend. Die juristische Wahrheit entsteht im Diskurs zwischen den Parteien. Während in Deutschland das Heft des Handelns und eben auch Fragens in richterlicher Hand liegt. Und es hat sich in den letzten Jahren viel getan im Sexualstrafrecht, sagt Agnes Aderholt.
Es gibt jetzt also alle möglichen Nuancen, Spielarten, wie ein sexueller Übergriff stattfinden kann und wie das dann bestraft wird, je nach Ausprägung der Tat. Die Vergewaltigung in der Ehe ist jetzt schon seit langem strafbar. In den 80er Jahren war das zum Beispiel noch nicht der Fall. Es hat sich auch die Höhe der Strafen durchaus verändert, dass man also diese Delikte gegen die Person, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt schwerer bestraft, als es früher der Fall war, als unser Strafrecht doch noch sehr auf die Eigentumsdelikte bezogen war.
Eine Frage würde ich gerne noch stellen für Sie als Juristin. Welchen Wert oder welche Bedeutung hat für Sie dieser Begriff Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit ist das, nach dem ich strebe und weshalb ich diesen Beruf ausübe, dass ich möchte, dass allen Menschen ohne Ansehung der Herkunft, des Vermögens oder sonst etwas, des Geschlechts natürlich auch einfach Gerechtigkeit widerfährt.
Recht bedeutet nicht immer Gerechtigkeit.
Nein, und das ist etwas, das sage ich auch immer wieder meinen Parteien. Ich bin ja Zivilrichterin. Sie bekommen hier keine Gerechtigkeit, sie bekommen ein Urteil. Und Urteil kann zum Beispiel eben auch die prozessuale Gerechtigkeit sein, wenn ich nicht so von einer Sache überzeugt bin, dass ich mir die Hand dafür abhacken lassen würde, dass es so und nicht anders war, dann kann ich eben nicht verurteilen. Prozessuale Gerechtigkeit ist auch eine Gerechtigkeit, dass derjenige, der etwas behauptet, das denn eben auch beweisen muss, zur Überzeugung des Richters.
Was könnte oder müsste sich denn aus Ihrer Sicht am Justizsystem ändern? Tessa sagt in diesem Stück, das Gesetz über sexuelle Übergriffe wird unter falschen Voraussetzungen ausgelegt. Es ist ein von Männern geprägtes System. Lässt sich das auch auf unser Land übertragen?
Ich würde meinen, nicht. Wir haben seit 2016 noch mal eine Reform im Sexualstrafrecht gehabt, eben, dass es letztlich auf den Willen, auf den erkennbaren Willen des Opfers ankommt. Und ich sage deutlich, Opfer kann ein Mann oder eine Frau sein, Täter kann ein Mann oder eine Frau sein. Also es ist kein von der Vergewaltigung eines Mannes gegenüber einer Frau geprägtes Bild. Eine Vergewaltigung kann mittlerweile in der Ehe stattfinden. Das war früher nicht so. Eine Vergewaltigung kann stattfinden, auch indem man nicht den Beischlaf vollzieht, sondern in anderer Weise in die Person eindringt. Also da hat sich unheimlich viel getan. Es kommt auf den erkennbaren Willen des Opfers an. Ich kann jetzt auch im Augenblick eigentlich keine Strafbarkeitslücken sehen. Die Schwierigkeit ist halt immer, wenn wirklich nur Aussage gegen Aussage steht, dann die Wahrheit herauszubringen.
Andrea Specht, Leiterin von Pro Familia Heilbronn und systemische Familientherapeutin, ist in der Einschätzung der derzeitigen Lage ganz bei der Juristin und ergänzt:
Dieses, wenn ich Nein gesagt habe, zählt es schon. Und wenn über ein Nein gegangen wird, ist eine Straftat, war unheimlich wichtig. Sehr viel besser wäre noch, wie es in manchen Ländern ja auch der Fall ist, dass wir nicht diese Regelung hätten, sondern dass wir eine Konsensregelung bräuchten. Also sozusagen, wenn zwei miteinander Kontakt haben, brauche ich vorher einen Konsens. Das fände ich auch in der Prävention sehr viel anders, so zu arbeiten. Also wirklich auf Konsens zu arbeiten, zu sagen, hey, ihr müsst euch erst vorher verständigen, ob ihr das, was ihr machen wollt, jetzt, ob das wirklich beide wollen, hat, finde ich, schon einen ganz anderen Inhalt wie dieses: Hast du Nein gesagt? Weil oft sind die Situationen so schnell, was man sehen kann an der Fußballerin, dem Beispiel mit dem Kuss. Wie hätte sie da Nein sagen sollen, wenn sie plötzlich geküsst wird? Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was hilfreich sein könnte, wäre sicherlich, dass auch in der Justiz mehr zu verstehen, was in Menschen passiert, wenn so eine Traumatisierung erfolgt. Wie sozusagen das Nervensystem, Körper und auch die Psyche reagiert, was ganz oft ganz klassisch und selbstverständlich ist und was einen dann aber eben außer Kraft setzt, zum Beispiel stringent zu antworten oder chronologisch sich zu erinnern, da mehr vielleicht Einfühlung zu haben, um besser zu verstehen, warum manchmal die Betroffenen unglaubhaft wirken zum Beispiel.
Das Gericht bietet ja zum Beispiel auch die Opferberatung an, Prozessbegleitung. Inwieweit arbeiten Sie denn auch möglicherweise mit dem Gericht zusammen?
Genau, also wir wissen auch um die Prozessbegleitung, vermitteln wir dann auch aktiv und erklären, was es bedeutet. Wir haben aber auch einfach eine sehr gute Vernetzung insgesamt zum Weißen Ring zum Beispiel, die ja sehr, sehr rührig sind und die Betroffenen finanziell auch unterstützen können, zum Beispiel einen Beratungsgutschein für eine Anwältin zu bekommen, was auch eine Riesenhürde ist. Also das ermutigt einfach Frauen auch zu wissen, ich darf mich erstmal beraten lassen, ohne dass ich das viele Geld, was ja oft viel Geld ist für die Betroffenen, bezahlen muss, was ich nicht habe, für was, wo ich eigentlich nichts dafür kann. Und das ist eine ganz arg große Hilfe. Und dann haben wir eben auch Anwältinnen, die mit uns zusammenarbeiten und die auch unter Umständen hierher kommen, zum Beispiel, wenn Frauen sich nicht getrauen.
In Heilbronn existiert ja seit einigen Jahren das Projekt Frauennothilfe. Das ist eine medizinische Soforthilfe. Wie sieht die aus und was steckt dahinter?
Also die Besonderheit ist im Grunde, dass Betroffene, hauptsächlich Frauen, aber gibt auch Männer, medizinisch versorgt werden, ohne anzeigen zu müssen. Also das ist tatsächlich der Hintergrund oder das Spezielle. Man muss keine Anzeige machen, man kann, also man wird vorher immer gefragt und die Spuren werden dennoch gesichert.
Was passiert letztendlich mit Tessa, der starken, selbstbewussten Juristin im Stück Prima Facie? Wird sie am Ende tatsächlich zum Opfer? Geht sie geschwächt aus der Erfahrung einer Vergewaltigung hervor?
Nee, sie bleibt und ist Tessa, nur schlauer auf eine gewisse Weise und vielleicht ein bisschen offener darüber nachzudenken, ob jedes System in seiner Gänze so funktioniert.
Wie wichtig ist der Diskurs zu diesem Thema? Wie wichtig ist das Stück Prima Facie für Heilbronn, möchte ich zum Schluss von Agnes Aderholt, der Landgerichtspräsidentin, wissen.
Was bedeutet Ihnen das, dass dieses Stück in Heilbronn gezeigt wird?
Ich finde es sehr gut. Es wird ganz viele Gespräche anregen über die Rolle von Männern, von Frauen, über die Frage, was ist Nein heißt Nein. Was bedeutet es für einen lieben, freundlichen Mann, der sich so verhält, wie man sich das eben erwartet, dass es andere gibt? Auch dieser Generalverdacht, dem ja viele Männer dann auch wieder sich ausgesetzt sehen, wenn sie so ein Stück sehen. Ich würde halt sagen, 99% der Männer sind nicht so.
Und das letzte Wort hat mit Regisseur Elias Perich ein Mann, der in Tessa nicht vorrangig ein Opfer, sondern eine starke Frau sieht.
Sie sagt ja selber sogar mal in dem Stück, ich habe meine Stimme wieder, es ist eine andere, aber sie ist da oder irgendwie so ähnlich. Und das ist, finde ich, genau der Punkt. Das macht auch, finde ich, Das Hoffnungsvolle, was in diesem Stück auch steckt, liegt natürlich in dieser Figur begründet, die sowas kann. Also die sozusagen dann als Opfer im Zeugenstand nicht einfach nur zusammenbricht, sondern auch wenn sie verliert und weiß, dass sie verliert, diese Chance nutzt zu sagen, es muss eine Veränderung geben und dieses Plädoyer halte ich, wie eine Anwältin ein Plädoyer hält.
Prima Facie, am Theater Heilbronn mit Sarah Finkel in der Hauptrolle, Regie Elias Perrich. Ich bedanke mich sehr bei allen, die zu diesem Podcast beigetragen haben. Die nächste Folge der Hörbühne gibt's dann in 2 Wochen zur Uraufführung in der Box von Sarah Jäger Nach vorn, nach Süden. Eine gute Zeit für Sie, danke fürs Zuhören, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.